Klare Antworten für komplexe Steuerfragen. Der PureTax Podcast.
Willkommen zu einer neuen Folge PureTax. Mit mir im Studio ist heute Benjamin Rothmund. Hi Benjamin.
Hi Patrick, ich grüße dich.
Du hast uns einen Fall mitgebracht.
Ja, wir sprechen heute über die Spannung von Sicherheitsnetzen im Erbfall bzw. für den Erbfall und haben dazu einen spannenden Fall mitgebracht, den ich gerne mal schildere. Wir haben Besuch bekommen von einem Mandanten, der gerne Nachfolgeplanung machen will. Wesentlicher Vermögenswert des Mandanten ist ein Unternehmen. Es gibt auch noch Privatvermögen, aber das Unternehmen ist quasi der große Wert. Der Mandant ist verheiratet, hat zwei Kinder und die Prämisse für die Nachfolgeplanung war jetzt eigentlich, ich möchte bis zu meinem Tode selbst am Steuer des Unternehmens sitzen und ich möchte eigentlich meinen Kindern und meiner Frau zu Lebzeiten überhaupt nichts schenken. Aber er hat gesagt, er möchte schon gerne Maßnahmen ergreifen, um auch nach seinem Tod vielleicht steueroptimiert noch Vermögen innerhalb der Familie übertragen zu können. Jetzt könnte man glauben, das ist so, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Patrick, wir erleben es ab und zu, solche Fälle. Was sagst du dazu? Können wir ihm helfen?
Ja, das hoffe ich. Wir kennen tatsächlich einige Unternehmer, die zurückhaltend sind, auch das Vermögen in die nächste Generation zu übertragen. Das kann ein rotes Tuch sein und das ist dann auch zu respektieren aus unserer Sicht. Gerade bei der Ausnutzung der erbschaftssteuerlichen Privilegierungen für Betriebsvermögen ist das jedoch schwierig, diese für den Todesfall sicherzustellen, denn man weiß ja nie, wann der Tod letztendlich eintritt. Und da geht es auch um liquide Vermögenswerte im Unternehmen, die für privilegierte Übertragungen grundsätzlich schädlich sind. Normalerweise raten wir dann zur Schenkung an eine Familienstiftung. Das kann da eigentlich immer eine sehr schöne Lösung sein, wenn das Unternehmen fortgeführt werden soll. Und das ist ja gerade dann sinnvoll, wenn die potenziellen Nachfolger noch Zeit brauchen. Dann kann man das über die Stiftung entsprechend gestalten, den zeitlichen Versatz einbauen in die ganze Gestaltung und hat eigentlich eine Lösung. Wenn das aber den Mandanten auch nicht glücklich macht und er sich mit der Familienstiftung vielleicht einfach nicht wohlfühlt, dann geht es darum, was du schon eben gesagt hast, nämlich wir müssen Sicherheitsnetze spannen. So können wir dann auch sicherstellen, dass nach dem Eintritt des Erbfalls noch Optimierungspotenzial da ist. Jetzt ist es so, Erbschafts- und Schenkungssteuer sind Stichtagssteuern und maßgeblicher Zeitpunkt für die Besteuerung ist grundsätzlich der Tod des Erblassers beziehungsweise der Zeitpunkt der Ausführung der Schenkung. Ja, das macht es uns möglicherweise ein bisschen schwieriger. Das müssen wir aber auf jeden Fall im Blick halten, wenn wir jetzt nach Gestaltungsoptionen suchen. Ja, wir haben ja zusammen gesprochen, Benjamin. Wir haben drei grundsätzliche Möglichkeiten dem Mandanten vorgestellt. Fangen wir mal an. Was war die erste Idee, die wir machen können?
Genau, wir müssen jetzt eigentlich schauen, dass wir mit diesem Stichtagsprinzip ein bisschen spielen und schauen, in welchen Fällen gilt denn das Stichtagsprinzip nicht oder was gibt es eigentlich noch für Möglichkeiten, dieses Stichtagsprinzip auszuhebeln oder für sich nutzbar zu machen. Und du hast es gerade gesagt, ne? Wir haben jetzt ja auch hier unternehmerisches Vermögen. Hier müssen wir immer so ein bisschen unterscheiden, ja. Also auch im Unternehmen gutes und schlechtes Vermögen. Und schlecht wäre auf jeden Fall schon mal Geld, ja, was rumliegt auf Konten. Und da muss man halt sagen, naja, da habe ich eventuell die Möglichkeit, über den sogenannten Investitionsplan letztendlich dieses Geld dann doch noch zu gutem Vermögen zu machen.
Was ist denn ein Investitionsplan? Das habe ich noch nie gehört.
Klingt hochtrabend, ist es aber eigentlich nicht. Also wir haben oft den Fall, ja, also gerade jetzt bei produzierenden Gewerben, ja, es wird auf eine Maschine, die Anschaffung einer Maschine gespart. Ja, also man fängt sozusagen an, Geld zur Seite zu legen, um davon irgendwann mal was zu kaufen, was letztendlich dann eigentlich Produktivvermögen ist. Und jetzt haben wir aber das Problem, ja, es wird gespart und das Geld ist im Unternehmen und der Unternehmer stirbt, ne? Stichtag, tot, ja, und dann haben wir halt eben da schlechtes Vermögen drinne. Wenn es aber so ist, dass die Erben einen zuvor gefassten Plan des Erblassers ausführen und mit dem Geld dann diese Maschine kaufen, innerhalb von 2 Jahren nach dem Tod des Unternehmers, dann haben wir keine Finanzmittel zu dem Zeitpunkt des Todes im Unternehmen gehabt. Ist also quasi eine Möglichkeit, Finanzmittel dann auch noch zu beseitigen.
Wie macht man das? Muss man das schriftlich machen? Geht das auch mündlich?
Tatsächlich keine großartigen Voraussetzungen, vor allem nicht, und das ist nochmal wichtig, man muss nicht die Form von einer Verfügung von Todeswegen einhalten, sondern theoretisch kann ich auch sagen, ich rede mit meiner Crew als Unternehmer und sage hier, ich will diese Maschine kaufen. Ja, das wäre tatsächlich eigentlich schon ein Investitionsplan. Jetzt müssen wir realistisch sein in der Praxis. Man soll es aufschreiben. Ja, man hat jetzt keine besondere Form, nichts notariell oder so, aber man sollte sich schon hinsetzen und diesen Investitionsplan halt einfach mal niederschreiben. bleiben. Dann ist es aber tatsächlich eine Möglichkeit, eine rückwirkende Umwandlung von erbschaftssteuerlich schädlichem Vermögen in begünstigtes Produktivvermögen durchzuführen. Und super niedrigschwellig, ne? Am Ende, das ist eine Seite Text.
Ja, sehr clevere Gestaltung, die man, egal was man sonst noch so hat, auf jeden Fall mit bedenken kann und mit umsetzen kann. Die zweite Möglichkeit ist noch die Errichtung einer Stiftung von Todeswegen. Wir hatten die Stiftung eben schon angesprochen, aber die Stiftung von Todeswegen kann ja ebenso eine Möglichkeit sein. Das ist explizit zugelassen, solange die Formvoraussetzungen einer Verfügung von Todeswegen eingehalten werden. Also ist die Errichtung durch Testament oder Erbvertrag letztendlich sicherzustellen. Die Stiftung ist dann ein eigenes Rechtssubjekt und ermöglicht damit, das Nachlassvermögen auf mehrere Erwerber zu verteilen. Das gilt umso mehr bei der Ausgestaltung als Familienstiftung, wenn also der Zweck der Stiftung in der Förderung der Familie liegt. Wie ist das jetzt hier mit dem Stichtagsprinzip, Benjamin, bei der Stiftung von Todeswegen?
Genau, also normalerweise haben wir gesagt, wir würden es lieber zu Lebzeiten machen. Ne? Man errichtet die Stiftung in aller Ruhe, ne? Man guckt sich die Dokumente an und dann schenkt man halt eben. Ist jetzt hier nicht gewollt, ja, und deswegen brauchen wir diese Stiftung von Todeswegen. Und hier haben wir eine Abweichung vom strengen Stichtagsprinzip. Denn wenn ich sage, ich mache über mein Testament eine Stiftung von Todeswegen und ich vermache dieser Stiftung dann auch wirklich was, ja, also sie bekommt was, dann ist der Zeitpunkt der Steuerentstehung die Bekanntgabe der Anerkennung der Rechtsfähigkeit der Stiftung. Ne? Also diese Anerkennungsurkunde, die man letztendlich von der Stiftungsbehörde bekommt. Man würde zwar die Satzung schon fertig machen, ja, und die würde sozusagen auch dem Testament dann beigefügt, aber eine Errichtung gibt es dann halt erst nach dem Tod und wir wissen alle, die dauert. Ja. Wir haben dann halt eben nicht den Todestag als Stichtag, sondern halt eben den Versand, ja, auch letztendlich oder das Erhalten der Anerkennungsurkunde. Und ich sag mal, da haben wir ganz schön viel Spielraum, ja, zu überlegen, ne, kann in der Zwischenzeit was umgeschichtet werden oder vor allem halt eben auch, das ist im Erbschaftssteuerrecht immer interessant, sind Finanzmittel innerhalb von 2 Jahren quasi reingekommen oder danach, ja, also da kann Zeitablauf dann letztendlich mich auch einfach retten und mir dann auch es ermöglichen, die Begünstigung zu ziehen. Und ich habe hier einfach die Stiftung, das muss man halt auch nochmal sagen. Ne? Wenn er stirbt, habe ich Ehefrau, Kind 1, Kind 2 und Stiftung. Ich habe einfach nochmal einen weiteren Erwerber, um zu verteilen und eventuell halt eben auch dann sinnvoll Vermögen zu allokieren.
Der Zeitfaktor, den du ansprichst, ist auch noch ganz spannend aus meiner Sicht. Bekommen wir das hin, dass wir diesen Zeitfaktor auch noch für uns nutzen können bezüglich der Aufsetzung der Stiftung und letztendlich der Strukturierung?
Ja, ich meine, natürlich haben wir hier schon, wir kennen das, ne? Am Ende kommt es dann darauf an, wie kommuniziert man mit der Stiftungsaufsicht, ja? Und natürlich habe ich da gewisse Spielräume, ja, auch zu sagen, ja, ich beantworte vielleicht auch eine E-Mail jetzt nicht sofort, sondern eine Woche später, ja? Und ich glaube, das ist jetzt auch was meiner Behörde vielleicht auch nicht sofort auffallen würde. Also aus meiner Sicht eigentlich wirklich ein schönes Gestaltungsmittel.
Und dann haben wir noch als eine dritte Möglichkeit herausgearbeitet, das Supervermächtnis. Das haben wir schon öfter mal angesprochen in Podcast-Folgen. Was ist denn ein Supervermächtnis, Benjamin?
Ja, stimmt. Ist tatsächlich eine Gestaltung, gibt es schon ewig. Ist aber in letzter Zeit wieder so ein bisschen in den Fokus gerückt, weil, und das ist jetzt mal vor die Klammer gezogen, das ist im Grunde, mal gucken, ist das. Ja? Also ich will mich jetzt nicht festlegen. Ja? Also ich muss zwar einen Erben bestimmen. Ich erkläre es jetzt mal kurz am einfachsten Fall. Wir haben 2 Eheleute. Ja? Die würden sich dann gegenseitig als Alleinerben einsetzen. Und der überlebende Ehegatte hätte aber beim Supervermächtnis das Recht, Vermögenswerte quasi aus dem ersten Erbfall heraus weiterzugeben an einen vorbestimmten Empfängerkreis. Das wäre jetzt bei uns die Stiftung aus meiner Sicht und die Kinder. Die Ehefrau würde sozusagen eigentlich erstmal allein erben und der Clou ist jetzt eigentlich, der überlebende Ehegatte kann dieses Vermächtnis, da sagen wir immer die 4 Ws, super flexibel ausüben. Ja, er kann aus diesem Empfängerkreis sich jemand aussuchen, das ist das Wer. Er kann die Art des Vermächtnisgegenstands bestimmen, das ist das Was. Die Höhe des Vermächtnisses, das ist das Wie viel. Und am allerspannendsten, unser Thema heute, er kann den Zeitpunkt bestimmen, das wann dieses Vermächtnis erfüllt wird. Und da muss man halt sagen, ja, wir können sozusagen, es gibt eine Begrenzung, da kommen wir gleich nochmal drauf, aber wir können auch einfach 3 Jahre nach dem Erbfall warten, bis das Vermächtnis erfüllt wird. Es wirkt dann aber zurück auf den Erbfall. Es kommt sozusagen vom Erblasser. Und das ist nochmal der Clou. Ja? Also es kommt nicht von der überlebenden Person, sondern es kommt von demjenigen, der zuerst gestorben ist.
Du hast es schon angesprochen, wir haben noch Begrenzungen mit drin. Was sind das denn? Was müssen wir beachten beim Aufsetzen?
Der überlebende Ehegatte kann nicht ewig warten, bis das Vermächtnis, das Supervermächtnis dann eigentlich auch erfüllt wird, sondern man ermittelt die statistische Lebenserwartung des überlebenden Ehegatten und sagt dann, eine bestimmte Zeit vorher muss das Supervermächtnis erfüllt sein. Das ist auch wichtig für die Anerkennung letztendlich, ja, damit es dann auch steuerlich funktioniert. Weitere Voraussetzung ist, das muss man auch dazu sagen, das ist ein Zweckvermächtnis, immer das Supervermächtnis. Das heißt, man sollte schon auch reinschreiben, warum man das dann eigentlich auch so verfügt.
Das heißt, es führt jetzt dazu, dass das Vermächtnis beim überlebenden Ehegatten im Zeitpunkt des Todes des erstversterbenden Ehegatten dann noch nicht steuermindernd berücksichtigt werden darf.
Ganz wichtiger Punkt, der überlebende Ehegatte, wenn man sich ein bisschen Zeit lässt bei der Erfüllung des Supervermächtnisses, wird einen Steuerbescheid über diesen Vollerwerb bekommen, der dann halt eben gegebenenfalls später zu korrigieren ist, wenn das Supervermächtnis dann ausgeübt wird. Das ist natürlich auch so ein bisschen so ein Spiel, ja, also wie lange brauche ich eigentlich vom Erbfall bis zum Erbschaftssteuerbescheid, ja, das kommt total drauf an, bei welchem Finanzamt ich veranlagt bin und auch wann ich eigentlich die Schritte tue, die ich halt tun muss, also den Erwerb anzeigen, ja, dann irgendwann eine Erklärung angeben, also jetzt sagen wir mal aber, und das ist glaube ich jetzt nicht zu viel, zwischen Erbfall und Bescheid liegen 3 Jahre, ja, das dürfte vielleicht auch mal so eine durchschnittliche Dauer sein und in dieser Zeit bin ich sozusagen auch noch nicht liquiditätsbelastet. Ja, also der Bescheid kommt halt einfach nicht. Und vielleicht mache ich es dann auch so, dass ich einfach wirklich sage, ich übe kurz, bevor ich glaube, den Bescheid zu erhalten, Supervermächtnis aus.
Dadurch haben wir dann aber tatsächlich eine sehr gute Möglichkeit auch, den Nachlass weitreichend umzuverteilen durch letztendlich Drittbestimmung.
Genau so ist es, ja. Man hat trotzdem dadurch, dass man den Empfängerkreis eingeschränkt hat, sonst müsste ja der Überlebende Angst haben, man verschenkt an irgendeinen neuen Ehegatten oder sowas, ja. Also man hat den Empfängerkreis schon eingeschränkt. Ansonsten hat man aber letztendlich komplette Flexibilität. Das hat einen Vorteil jetzt für die Ausnutzung der erbschaftssteuerlichen Privilegierung. Ich kann zum Beispiel auch schauen, jetzt sagen wir mal, der Unternehmer hätte sein Unternehmen doch schon geschenkt, hätte ein bestimmtes Erbschaftssteuerregime genutzt, wo die Stiftung einfach die nächsten Jahre nichts kriegen darf. Wenn ich die Stiftung jetzt als Erbin einsetze, normal, blöd, ja, kann ich da nicht mehr ändern. Beim Supervermächtnis wird geguckt und das ist ja dann meistens schon so, das wird in Zusammenarbeit mit Beratern dann halt eben auch ausgeübt. Ich kann postmortal schauen, wo soll's hin. Und das bedeutet sowohl steuerliche Optimierung als auch, und das halte ich für fast noch wichtiger, die Kinder bekommen die Vermögenswerte, die zu ihnen passen. Wenn ein Kind nichts mit dem Unternehmen zu tun haben will, sollte es das Unternehmen nicht kriegen. Wenn ein Kind immobilienaffin ist, macht es, glaube ich, Sinn, dass das Kind sozusagen das Immobilienvermögen bekommt. Also auch da kann man sich überlegen, zu wem passt was eigentlich. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Ja, das ist sehr, sehr wichtiger Punkt. Tatsächlich auch einfach eine faktische Spielwiese nochmal, die man da hat. Ja, spannend. Damit haben wir 3 Möglichkeiten für unseren Mandanten noch gefunden. Wir haben den Investitionsplan, wir haben die Errichtung einer Stiftung von Todeswegen und wir haben das Supervermächtnis. Damit haben wir ihm, glaube ich, sehr geholfen. Vielen Dank, Benjamin, für die interessante Folge.
Ja, sehr gerne, Patrick. Er kann alles behalten. Das ist, glaube ich, sein Ziel gewesen, bis er stirbt. Und das haben wir ihm erfüllt. Und danach wird es trotzdem nicht zu schlimm mit der Erbschaftssteuer.
Da helfen wir gerne.
Super, dann bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Ciao.